Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Tacheles meets Rampenlicht. Diese Folge ist ein Muss für Musikfans, für Comedy-Liebhaber und alle, die wissen wollen, wie man 30 Jahre lang mit denselben Leuten unterwegs sein kann und sich trotzdem noch lieb hat. In diesem Sinne, hört rein, Tobias Hanf von Lalelu plaudert mit mir über A Cappella-Pannen, Bühnenpannen, Parodien und natürlich viele tolle Momente und warum man für gute Gags einfach auch manchmal hartnäckig sein muss. Hört rein, es lohnt sich. Versprochen. In diesem Sinne, viel Spaß bei der neuen Folge. Tacheles meets Rampenlicht, der Podcast, der das Scheinwerferlicht auf die echten Geschichten wirft. Große und kleine Bühnen, große und kleine Ideen und das, was wirklich dahinter steckt. Ich bin Sonja Gründemann und hier wird Tacheles geredet. Bereit? Na dann los! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tacheles meets Rampenlicht. Ich muss schon lachen, weil es schon mit einem Versprecher losgeht. Damit hat der Gast, den ich heute begrüßen darf, überhaupt keine Probleme. Er ist nämlich Bühnenprofi durch und durch. Seit 30 Jahren steht er mit seiner A Cappella-Truppe auf der Bühne und sie sind gerade dabei, ihr 30-jähriges Jubiläum zu feiern. Ich kenne ihn tatsächlich schon sehr, sehr lange. Tatsächlich kennt er mich noch als Teenagerin. Warum das so ist und wie wir jetzt in Kontakt stehen, darüber sprechen wir in der heutigen Folge. Begrüßt mit mir mit einem virtuellen Applaus Tobias Hanf von Lalelu.
Freue mich, hier zu sein.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst, Tobi. Das ist ja Wahnsinn. Also ich steig gleich mal voll ein. Ihr seid seit 30 Jahren mit Lalelu auf Tour. Bevor wir gleich nochmal richtig aufklären, wer Lalelu überhaupt ist, wie geht's dir damit, 30 Jahre mit fast den gleichen Leuten, da sprechen wir auch gleich nochmal drüber, auf Tour zu sein und zwar ständig und andauernd?
Das ist eine Herausforderung, das stimmt, aber ich hätte auch selber überhaupt nicht damit gerechnet. Ja, das muss man vorher mal sagen. Also das war nicht geplant, dass das 30 Jahre oder länger dauern würde, das Projekt. Ist gegründet worden damals an der Hamburger Musikhochschule wirklich nur für ein Semesterkonzert. Wollten wir einen Song, zwei Songs machen. Ja. Ja. Wollten uns da zwei, dreimal treffen. Den Song einstudieren, A Cappella, das fand ich toll. Also ich habe immer Lust gehabt, irgendwas mit Mehrstimmigkeit, mit A Cappella zu machen. Und da in einer Musikhochschule war ich dann gerade neu, da habe ich so ein paar Gleichgesinnte getroffen, da haben gesagt, einfach so wahllos, auch kein Casting, nix, ne? Du, vielleicht du, wir waren in einem Jahrgang und haben wir gesagt, komm, lass uns mal zusammen zwei Songs einstudieren. Und dass das ein Leben lang mein Beruf werden würde, hatte ich nicht gedacht.
Wahnsinn. Und man muss jetzt sagen, also Jan und du und Sören, ihr seid diese Gründungsmitglieder und eine Frau war am Anfang ja auch
genau.
schon dabei. Ne?
Stefanie Hoffmann,
genau,
ja,
Stefanie,
die auch in Hamburg noch als Gesangslehrerin arbeitet und so und da in Altona ganz aktiv ist, ja, genau.
Genau. Bei den Frauen gab es mittlerweile Wechsel, da sprechen wir auch gleich mal drüber. Um gleich mal kurz aufzuklären, woher wir uns kennen. Wir kennen uns vom Schulchor tatsächlich.
Richtig.
Ja. Ich war in der 7. Klasse und du warst mit meiner Schwester gemeinsam in der 13. Klasse und ihr habt auch mal zusammen eine Moderation gemacht und so lustigerweise.
Stimmt, das weiß ich noch, genau.
Deutsch-Französisch im Anzug mit Handschuhen, mit weißen Handschuhen. Mhm.
Das war, glaube ich, so ein Schulfest und wir waren da auf der Bühne von der Turnhalle. Natürlich gab es keine richtige, vernünftige Aula, da musste man immer in die Turnhalle gehen, wenn es mal ein bisschen größer wurde und da haben wir das dann moderiert. Ja. Stimmt, das weiß ich noch. Da hatte ich nämlich einen Gag, da war ich sehr gespannt, ob der funktioniert. An den kann ich mich noch erinnern. Da habe ich gesagt, ich habe den Raum schon voller gesehen, ich habe den Raum schon leerer gesehen, aber so voller Lehrer habe ich den noch nie gesehen. Und das fand ich total lustig, dass die Leute da alle gelacht haben. War vielleicht auch so ein kleiner Zünder, dass ich gedacht habe, Mensch, davon will ich mehr haben. So.
Ja, krass, oder? Es gibt so Momente im Leben, wo man denkt, vielleicht war das der ausschlaggebende Moment. Ja. Und ich glaube, es war sogar ein Jubiläum, französisch-deutscher Austausch oder so. Ja. Ne? Ich glaube, ihr habt das deutsch-französisch gemacht oder so. Und du warst mit mir im Schulchor, aber du warst ja, also abgesehen davon, dass du eine wahnsinnig gute Stimme hast, und wir reden gleich nochmal kurz über die Chorfreizeit, die fand ich so wahnsinnig witzig. Du hast auch immer Querflöte gespielt, ne?
Richtig.
Spielst du es heute noch?
Ich habe sie noch, aber spiele sie praktisch gar nicht mehr. Ich habe sie hin und wieder nochmal rausgeholt, wenn meine Töchter, die sind 12 und 15, die spielen Geige und Cello. Und da habe ich manchmal dann was dazu gespielt oder so, wenn es da irgendwie mit denen was zusammen gemacht. Aber ansonsten habe ich das eigentlich zugunsten der Stimme so ein bisschen abgelegt, die Querflöte. Es gab auch mal ein Bühnenprogramm von Lalelu, wo wir die Querflöte dann an einer Stelle kurz eingebaut haben und da habe ich sie dann auch mal 2 Jahre lang, da habe ich wieder geübt. Also ich finde es interessant, wenn man so ein Instrument so lange gelernt hat wie ich, also ich habe das ja mit 11 begonnen und dann habe ich studiert, war mein Hauptfach an der Musikhochschule, war Hauptfach Querflöte. Und habe es dann praktisch, wenn man so will, ja fast 20 Jahre lang gespielt und dann zur Seite gelegt. Und wenn man das einmal so kann, dann kommt das auch wieder. Selbst wenn du die 10 Jahre lang aus der Hand legst, geht das noch. Das fand ich auch erstaunlich.
Ich habe ja Querpfeife, muss man ja. Also du hast ja die schöne Flöte gespielt und ich habe die Spielmannszug-Trommelpfeife gespielt. Ne? Sopran und Alt, ja, genau, Schützenverein. Darf man ja gar nicht laut erzählen. Erzählen wir niemandem, hört ja niemand. Und tatsächlich holt meine Tochter, ich habe mir irgendwann mal eine gekauft, weil ich dachte, in meinem Bühnenprogramm mit Esther zusammen, sie spielt ja Gitarre und dass ich da mal, ja, und dann habe ich mir so eine Altflöte besorgt und jetzt liegt die da super rum, die sieht so gut aus wie meine Gitarre, die auch in der Ecke steht. Und meine Tochter holt die tatsächlich jetzt manchmal hervor und dann versuche ich so, da dachte ich auch, ja krass, was das Gehirn sich merkt, also alles auch nicht, ich habe da nochmal nachgeguckt. Aber das ist schon irre. Jetzt habe ich eben darüber, und dann sprechen wir wirklich über Lalelu. Kannst du dich an unsere Chorfreizeit noch erinnern?
Ja, wo war das nochmal? Kannst du dich noch erinnern, wo das
war? Hitzacker.
Hitzacker wahrscheinlich, ja, da fahren immer die Chöre hin und so. Ne?
Genau.
Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass wir eine Chorfreizeit hatten und dass wir da auch noch abends dann auch noch in den Zimmern da irgendwie noch so ein bisschen Spaß gehabt haben und so. Das weiß ich noch. Das war lustig,
ich werde nie vergessen, du hast Schattentheater gemacht.
Genau, das war's.
Ja. Du hast Schattentheater gemacht und hast auf den Bierflaschen habt ihr Lieder gespielt, gepustet.
Okay. Mhm. Ja, haben wir da schon Bier getrunken?
Ja, du warst ja schon 18.
Ach so, ja, dann doch, ja.
Du warst ja da 13, du durftest ja. Und ich trinke bis heute keins, von daher.
Ehrlich, ja.
Nee, aber genau, ihr habt da noch, es war eine sehr lustige Fahrt, genau, und wir haben abends echt Quatsch gemacht. Und wir haben euch die Schlafanzüge, was halt Teenager so machen, wir haben den Jungs die Schlafanzüge geklaut und zusammengeknotet und so ein Quatsch. Ja. Das war sehr lustig.
Also ich kann mich noch sehr genau an unseren Chorleiter erinnern und der kam dann irgendwann mal in so einem Frotti-Anzug dann plötzlich an. Das fand ich sehr lustig, so ein Frotti-Badeanzug.
Liebe Grüße an Andreas Walter an dieser Stelle.
Ja, das war lustig.
Ich schicke ihm den Podcast hinterher.
Okay, dann auch herzliche Grüße von mir. Das fand ich damals sehr lustig. Aber das gehört dazu. Also ein Klassenfahrt-Feeling. Und gerade auch, also für mich zum Beispiel, ich bin dann auch ins Wendland-Sinfonieorchester ja damals gegangen. Das ist ja so ein Projektorchester in der Nähe von uns ja, wo wir beide herkommen. Man hat immer so über Silvester geprobt, 10 Tage und Pfingsten, so ein Projektorchester. Mhm. Und das war für mich auch eine total prägende Zeit. Da bin ich, glaube ich, als in der 12., 13. und dann noch die ganzen Jahre während des Studiums, 8 Jahre lang war ich dort.
Wahnsinn.
Und richtig große Sinfonien von Brahms, Beethoven und so aufgeführt. Und dieses Feeling, auch wenn man eine Chorfreizeit macht, eine Orchesterfreizeit, das ist wirklich, was finde ich so tolles, was ich jedem nur wünschen kann. Das kann man ja auch als Chorsänger, kann man ja auch in einen Chor eintreten. Da muss man ja gar nicht Musik studiert haben oder so. Aber man arbeitet so intensiv an sowas Tollem wie so einem musikalischen Werk und so und verbringt die Zeit zusammen. Das ist, sind für mich total tolle Erinnerungen und Zeiten. Auch als ich noch Chöre geleitet habe, als Chorleiter dann so Chorwochenenden mit den Chören, die ich hatte, das hat mir immer total viel gebracht, total viel Spaß gemacht.
Ich kann das nur unterstreichen. Ich war dann auch, also wir waren da auf Chorfreizeit und dann war ich mit dem Spielmannszug bei diesen Weiterbildungen. Ne? Ich habe da auch so Weiterbildungen gemacht. Und das ist genau, wie du es sagst, dieser Zusammenhalt. Und für die Musikalität, und damit schlagen wir jetzt gleich wieder den Bogen zu euch zurück, ist das ja wahnsinnig. Chorgesang ist ja einfach irre. Die Genauigkeit, die du haben musst, um da zu sein. Und jetzt seid ihr mit Lalelu, und damit kommen wir zurück zu Lalelu, ja sogar noch ein Stück weitergegangen. Ihr habt ja nicht nur gesagt, ach, wir machen mal ein bisschen Chorgesang, vierstimmig, sondern ihr habt ja gleich gesagt, nö, wir machen das auch noch a cappella. Wir brauchen keine Instrumente dazu, außer du hast mal deine Querflöte mitgenommen. Mhm. Wie, also du hast eben schon gesagt, es kam daraus, dass ihr da eigentlich nur 2 Lieder singen wolltet. Wie ging es dann weiter? Weil ihr seid ja wahnsinnig erfolgreich und feiert, wie vorhin schon gesagt, gerade das 30-jährige Jubiläum zum Thema Comedy. Ihr macht A Cappella Comedy, so nennt ihr euch ja auch. Wie seid ihr dann da weitergegangen? Was ist dann passiert?
Ja, wie gesagt, wir waren ja an der Musikhochschule und wollten diesen ehrlich gesagt, ging es um einen Song, den ich cool fand, von Matt Bianco, Whose Side Are You On? War so eine Lieblingsplatte von mir. Und dann habe ich einfach geguckt bei mir im Semester, wer könnte das denn? Der Sören, der konnte arrangieren, der hat es arrangiert. Und Jan, war der Einzige, der da in Frage kam, so ein Rocker, so mit langen Haaren und so, also ja. Im Musikhochschulkontext ist er der Rocker gewesen, in seinen Kontexten, wo er mit der Hip-Hop-Band war, da war er eher so der Dr. Jazz, der Spießer und der Feingeist. Ist immer lustig vom Kontext her.
Die Rollenverteilung,
ja,
ne?
Genau.
Die unterschiedlichen Rollen zu
und Stefanie noch, und so haben wir, aber wir haben kamen eigentlich so von diesem Musikhochschulanspruch. Wir wollten das ganz schön sauber singen, die Quinten ausstimmen und so weiter. Und dann haben wir diese Stücke vorgetragen, haben aber gemerkt, die Leute haben dann sofort angefangen zu lachen, warum auch immer, ja? Irgendwas war da, was dann schon wir auch vielleicht selber so nicht ganz ernst genommen haben, ein bisschen ironisch genommen haben. Und dann haben wir so 2, 3, 4 Stücke einstudiert und da haben wir gemerkt, das hat auch so eine unterhaltsame Comedy-Qualität, was wir da gemacht haben. Und so ist das dann relativ schnell gewachsen. Ne? Dann haben wir nochmal beim Semester, bei der Party, bei der Jahrgangsparty oder insgesamt Party, Musikhochschulparty gesungen. Und dann Sören, der hatte Kontakte in den Kleinkunstbereich damals, der war Klavierbegleiter.
Der Vollständigkeit halber.
Genau. Der hat so Kabarettisten und Chansonfrauen und sowas im Kleinkunstbereich begleitet als Pianist. Und dadurch hatte der schon Bühnen, die er kannte. Und dann hat er dann immer, also kleine Bühnen, das war natürlich das Richtige. Er hat gesagt, wenn er da aufgetreten ist, kann ich nicht mit meiner A Cappella-Gruppe nochmal wiederkommen. Ne? Und so hatten wir relativ schnell schon auch die Möglichkeit, Auftritte zu machen.
Super.
Wenn du da erstmal so ein halbstündiges Programm zum Beispiel hast, dann kannst du auf Feiern auftreten. Das waren so die ersten Sachen, 50. Geburtstag hier, 60. Hochzeit oder so, wo man auch schon begann, plötzlich was bisschen was dazu zu verdienen zum Studium. Ja, und dann gab es damals so eine Sendung im NDR, Sonntakte hieß die, vom 90,3, glaube ich, Friedhelm Münter, wer denn sowas noch kennt. Und da konnten wir dann auch so 30 Minuten plötzlich im Radio singen. Ne? Das waren schon coole Momente und der totale Kickoff war für uns aber jugendkulturell. Ich weiß nicht, ob dir das noch was sagt, von der Vereins- und Westbank, das war so ein Förderprogramm. Heute Uni Credit, die haben wirklich über 10, 15 Jahre haben die in verschiedenen Sparten, also nicht nur A Cappella, auch Singer-Songwriter, Kabarett und solche Sachen, haben die immer so Förderpreise vergeben. Und das war wirklich über 5 Bundesländer hier im Norden verteilt, also Hamburg, MacPom, in Niedersachsen und so weiter. Und da haben wir dann dran teilgenommen, an diesem Wettbewerb im Hamburg-Bereich. Und da musstest du einen ganzen Abend füllen. Und da haben wir dann praktisch erstmalig, das war 1995, dann ein ganzes abendfüllendes Programm abgeliefert. Und das war tatsächlich eine Initialzündung für uns, weil da haben wir gemerkt, auch mit der Moderation zwischendurch, und das war so ein richtig sehr unterhaltsamer, toller Abend. Da waren auch 300 Leute, die Vereinsbank lud ja damals war kostenfrei.
Ja.
Also von daher, die Leute bekamen, glaube ich, noch ein Getränk in der Pause, weil es eben so ein Wettbewerb war. Und das war mega. Und da hatten wir plötzlich ein Programm. Und dann haben wir gesagt, so, jetzt können wir dieses Programm ja überall spielen. Ne? Und dann habe ich als erstes Reinhard Weißmann, den du natürlich auch noch kennst, unser Lehrer von der Schule, der war der Leiter des Kulturvereins Hankensbüttel, angerufen und habe gesagt, jetzt habe ich ein Programm mit meiner A Cappella-Gruppe, kann ich da mal vorbeikommen? Und dann haben wir da unseren ersten Auftritt in Hankensbüttel gemacht, im Hotel zur Linde.
Ach echt? Da hattet ihr den ersten Auftritt? Das ist ja irre.
Ja. Also den ersten abendfüllenden Auftritt.
Ja, den ersten abendfüllenden Auftritt.
So vor einem Kulturverein mit einer Gage. Die Anlage haben wir noch selber mitgebracht. Und dann wurde dann dort mit Schülern vom Gymnasium auch so ein bisschen mitgeholfen, da aufzubauen und Licht aufzubauen und so. Ja, so ist das entstanden. Ne?
Und deshalb auch 30 Jahre. Also eigentlich gibt's euch schon länger, aber diese abendfüllenden Programme 30 Jahre. Jetzt hast du irgendwie die Technik selbst mitbringen, das geht ja heute nicht mehr, weil ihr führt ja mittlerweile die Leishalle in Hamburg, was ja bestimmt vielen Menschen was sagt. Ihr habt sogar schon in der Elbphilharmonie gespielt. Mhm. Was ja auch, da gibt's ja eine lustige Geschichte dazu. Ich weiß nicht, ob du die teilen magst, wie es dazu kam, wie ihr in die Elbphilharmonie kamt.
Du meinst wahrscheinlich, es ist sehr kompliziert. Die Elbphilharmonie reinzukommen ist super schwierig.
Genau.
Und wir haben da immer wieder gefragt. Unser Agent hat Blumen hingeschickt und hat Mails hingeschickt, kam gar nicht zurück. Und irgendwann hat der Agent einfach gesagt, ich setze mich auf den Flur. Vor das Büro. Und wenn die rauskommen, spreche ich die an. Und das war sehr schön dreist. Und dann hat das dann da am Ende zum Erfolg geführt. Und dann haben wir da einen Auftritt bekommen. 2.
Wahnsinn, ja, ihr habt mittlerweile 2-mal da gespielt.
Ja.
Und in der Leishalle seid ihr fast Stammkünstler mittlerweile.
Ja,
ne?
Also ja, da haben wir jetzt unsere großen Auftritte gemacht. So, ich glaube, so 10, 12 Mal waren wir da schon, Ist aber jedes Mal wieder was ganz Besonderes, auf dieser Bühne, in diesem tollen Saal zu stehen. Das ist schon richtig mega. Also das war jetzt sehr cool.
Das glaube ich. Ich durfte vorletztes Jahr für eine Firmenveranstaltung war ich engagiert und durfte da das erste Mal auf der Bühne stehen. Und das ist einfach ein ehrwürdiger Saal. Und wenn du dann mit deinen eigenen Sachen da noch stehst, das ist natürlich Wahnsinn. Da merkt man schon, dass man es auch ein Stück weit geschafft hat, oder?
Ja, klar. Ja, also als ich da das erste Mal stand, 2002 war das, glaube ich, mit unserem Programm waren wir das erste Mal dort. Und da auf der Bühne, ich war ja als Student, hast du ja oft so günstige Tickets, ne? Und ich war ja sehr an klassischer Musik interessiert und ich war fast jede Woche in der Leitzhalle und hab auch so Stehplätze oben und so und auch ganz spontan, ach, ich gehe mal einfach hin und so, hab da riesige, tolle Künstler, große Leute dort gesehen. Und dann selber dort zu stehen, das war echt mega, ne? Und also ich musste 30 werden, um dort stehen zu können. Und deswegen bin ich manchmal so ein bisschen eifersüchtig auf meine Töchter. Die sind 13 und stehen da schon ständig auf der Bühne mit ihrem Albert Schweitzer Jugendorchester. Die spielen da ja mit.
Ja.
Das spielt da. Habe ich gedacht, ja toll. Also ihr kriegt's auch ganz schön hinterhergepfeffert. Also unser Eins musste da 30 Jahre sich abstrampeln.
Jetzt muss man aber auch sagen, Tobi, wir sind auf dem Dorf groß geworden.
Das stimmt,
bei uns gab es keine Leihhalle. Bei uns war es schon Highlight, dann in der Linde aufzutreten. Das muss
absolut.
Man ja auch sagen.
Und
die werden ja in Hamburg groß. Also deswegen glaube ich, das brauchst du. Da brauchst du dich nicht klein zu fühlen.
Nein.
Ist schon
das
Wahnsinn.
Ist ja auch,
ich musste Mitte 40 werden, um da einmal auf der Bühne zu stehen. Und auch nicht mit meinem eigenen Programm. Da arbeite ich ja noch hart dran. Aber um mich geht's gar nicht heute. Es geht um dich. Du hast eben schon, oder um euch, aber in erster Linie jetzt um dich, aber du hast eben schon gesagt, ja, und dann singen wir da und dann machen wir da Zwischenmoderation. Ihr macht ja aber nicht nur Zwischenmoderation. Du bist ja nicht nur mit drei Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, also zwei weitere Herren. Jan haben wir eben schon gesagt, der ist immer noch dabei. Und Frank, der kam aber auch mittlerweile schon vor vielen Jahren dazu. Ne?
Ja, 13 Jahre auch schon mittlerweile.
13 Jahre schon,
ja,
Wahnsinn.
Das, die Zeit geht schnell. Also diese Besetzung ist so die längste zusammensingende Lalu-Besetzung.
Ja, weil Sanna ist auch schon, wie lange ist die schon
17,
dabei?
17 Jahre.
17 Jahre schon.
Ja.
Ja, das ist total lustig, weil Sanna war ein Jahr über mir an der Stage. Also ich kenne sie von der Stage nicht. Ich weiß gar nicht, ob sie mich kennt, aber ich kenne sie halt von damals noch ein oder zwei Jahre über mir an der Stage. Und wir hatten mal telefoniert, weil die vorherige Sängerin, die Sonja, die habe ich mal, es gab ja Stefanie, dann gab es Sonja, dann jetzt
richtig.
Ist Sanna. Und mit der Sonja habe ich 98 muss das gewesen sein, Musical Workshop an der Stage School gemacht. 98 oder 99. Also sehr lustig, wie sich da die Wege dann doch immer kreuzen.
Klar, gerade durch die Stage School, weil Sonja war an der Stage School, du Sonja an der Stage School und Sanna, ne? Ihr wart alle an der Stage, ne? Dadurch, das ist ja eine kleine Schule letztendlich, ja.
Kleine Community, es ist total lustig. Und wir hatten dann mal telefoniert, als ihr jemanden gesucht habt und dann hast du zu mir gesagt, ich komme gleich nochmal auf die Person auf der Bühne zurück, aber hast du zu mir gesagt, Sonja, man muss sich das sehr gut unterlegen und überlegen, weil wir sind halt nur unterwegs und du kannst ja dann auch nur Lalelu machen und nichts anderes.
Ja.
Jetzt schiebe ich die Frage doch noch dazwischen. Wie ist es für dich, dass du nur in Anführungsstrichen Lalelu machst, wobei du ja zwischendurch auch einen Podcast mit Jan zusammen gemacht hast und so und in Anführungsstrichen nichts anderes?
Ja, eigentlich ist das für mich, also kommt mir das entgegen? Ich bin eher so ein Multitasking-Honk. Also ich habe da immer große Schwierigkeiten und fand das auch während des Studiums schwierig. Da habe ich ja Musik studiert und Germanistik und Pädagogik, ging ja auf Lehramt damals. Mhm. Ne? Und dann noch dies und das und alles gleichzeitig. Dann kam Lalelu dazu und ich saß in Mittelhochdeutsch-Vorlesung und dachte, und am Abend waren, ich saß da schon manchmal im Anzug.
Ja.
Musste dann direkt nach der Vorlesung um 16 Uhr zum Auftritt irgendwie, zum Soundcheck, weil wir da irgendwie bei einem Geburtstag oder so einen kleinen Auftritt hatten. Ne?
Ja.
Und das fand ich total anstrengend, überall und nirgendwo zu sein. Als dann alles andere wegfiel und ich nur noch Lalelu hatte, das fand ich eine totale Erleichterung. Und ich habe eine Sache wirklich zu konzentrieren und nur das zu machen. Ne? Und zwischendurch bekomme ich auch immer wieder Anfragen, mal was Klassisches zum Beispiel zu singen. Das habe ich ja in der Studienzeit auch gemacht, so in der Kirche oder so Passion und sowas. Finde ich eigentlich auch toll. Mhm. Aber dann muss man sich da auch richtig darauf vorbereiten. Und wenn ich dann weiß, davor habe ich dann 5 Konzerte und dann müsst und dann das anstrengend für die Stimme und danach dann ein Klassikkonzert und das ist dann so gesehen finde ich es eigentlich ganz gut, diese eine Sache zu haben und mich darauf zu konzentrieren.
Ja, und ihr seid ja auch wahnsinnig viel unterwegs. Ja. Jetzt komme ich nochmal zurück auf die Persönlichkeiten auf der Bühne, weil also ihr seid zu viert da, Lalilu, ihr besteht aus vier Stimmen, in den vier Stimmlagen ja fast auch, kann man sagen, wobei ihr drei Männer seid und eine Frau.
Aber das lag daran, weil Sören so eine extrem hohe Stimme hatte, deswegen haben wir praktisch Sopran alt, er hat praktisch die Altlage einfach gesungen und Tenor Bass gemacht, ne? Und dadurch haben wir diese seltsame Besetzung, drei Männer, eine Frau. Genau. Und als wir dann neu gecastet haben, haben wir natürlich niemanden gefunden, der so eine hohe Stimme hatte wie Sören.
Ja.
Und jetzt muss Jan eher so mit Kopfstimme, der hat eine sehr, sehr gute, sehr easy Kopfstimme, kann der praktisch in diesen Höhen, er musste praktisch eine Liga hochrutschen und Frank hat ja eher eine Baritonstimme, das heißt, der singt dann eher die Baritonstelle.
Ja, es ist irre. Ich muss auch endlich mal wieder zum Konzert kommen, bei eurem Jubiläum.
Auf jeden Fall.
Nicht. Da war ich, weil, dass ich bei euch war, ich glaube damals in Süddeutschland, als du da in Speyer oder so warst, war ich mal mit meinem damaligen Bandkollegen, als ich noch BWL studiert habe, überleg mal, das ist ja...
Ja, daran kann ich mich noch erinnern.
Ewig her, da haben wir euch da besucht, das weiß ich noch, das war super. Aber das ist über 20 Jahre her, überleg mal, Tobi.
Ja, mindestens,
So, und jetzt mit den drei tollen Persönlichkeiten stehst du auf der Bühne, aber du hast ja immer noch ein paar andere im Gepäck. Du bist ja eigentlich nie Tobi allein.
Das stimmt. Es gibt ja noch diese Parodie-Geschichte, klar, da... Das war zum Beispiel auch sowas, ich wollte, als ich so noch in der Schule war, das hat mich immer fasziniert, diese Parodien, damals waren meine großen Idole Thomas Freitag, ich weiß nicht, den kennt wahrscheinlich heute auch kaum mehr jemand, und Rainer Krönert, die waren damals Anfang der 90er, 91, 92, waren die ganz bekannt und groß und so, und im Fernsehen, dann habe ich das immer mitgeschnitten mit Video und habe diese Programme fast auswendig gelernt und habe dann auch so eigene kleine Sketche mir schon überlegt damals mit den Parodien damals, die damals so gängig waren, und habe denen auch eine Kassette jeweils zugeschickt.
Echt?
Ja.
Irre.
Wirklich. Und dann hat mich Thomas Freitag damals sogar, der hat mir geantwortet, haben mir beide geantwortet.
Ja.
Hat mich eingeladen nach Köln und so und dann da auf die Derniere von seinem Programm und so, und habe ihn sogar damals auch sogar getroffen und Rainer Krönert. Und ich habe die aber jetzt alle später natürlich jetzt wieder getroffen bei Alma Hoppes Lustspielhaus, da spielen die auch alle, ne? Und auf Bühnen. Und wir sind schon zum Teil zusammen aufgetreten. Und damals als Schüler habe ich einfach eine Kassette aufgenommen und die irgendwo hingeschickt, in der Hoffnung, dass das vielleicht was werden wird. Und dass das jetzt auch Teil unserer Bühnenshow geworden ist, für mich natürlich sehr schön, freut mich. Ja.
Ja, und du hast ja auch jetzt in Hinblick auf das Jubiläum, hast du ja auch jeden Tag eine Podcast-Parodie rausgehauen, ne? Das kann man noch sehen.
Das stimmt.
Auf eurem Instagram-Kanal auf jeden Fall, den verlinken wir natürlich in den Shownotes, ist ja klar. Ja. Und da hast du jeden Tag eine andere Parodie gemacht. Das ist echt irre, wie du das kannst.
Ja, klar. Also gerade die alten, die kann ich jetzt nochmal wieder hervorholen, die kannst du sonst nicht erbringen. So Helmut Kohl war meine erste Parodie. So, das kannst du eigentlich nicht mehr bringen. Oder Ralf Janitzki, das war, das ist doch alles Blödsinn. Frau Gründemann, Sie haben ständig Ihre Gründe. Ich weiß trotzdem, dieser Podcast ist ein einziger Unverschämt. Also sowas. Aber das kann man natürlich heute nur noch in so einem Jubiläumsprogramm, da mache ich das. Finde ich auch interessant, dass die Leute darauf anspringen, aber die aktuellen Parodien, so wie Karl Lauterbach zum Glücksfall, also ich muss also wirklich sagen, also ich habe also Lalilu, ist also eine bedeutende Kapellagruppe, also und wenn ich also demnächst, aber Lachen ist positiv für die Gesundheit, und wenn ich also wieder Gesundheitsminister werde bei den Kabinetts, Verhandlungen an Wertes, also gibt es Lalilu auch auf Krankenschein. Also,
ja, und das war auch das Coole. Du hast ja nicht nur die Leute parodiert, sondern du hast ja tatsächlich die Leute in deiner Parodie über Lalilu erzählen lassen.
Genau, ja, das ist ein bisschen da der Leitfaden in dieser Geschichte, genau.
Das, also guckt euch das auf jeden Fall an, Leute. Das ist so amüsant, weil natürlich parodieren kann auf keinen Fall jeder, ich bin weit entfernt davon, aber dann noch diesen Turn zu kriegen, das fand ich total cool, dass die quasi gesagt haben, ja, Lalilu ist das Beste, was man sich vorstellen kann.
Ja, es war so ein Werbetool für die Leithalle, es mündete dann immer in die Leithalle, das war eine ganz lustige Idee, genau, hat ganz gut funktioniert. Ihr aber habt, wie gesagt, jetzt machen sie auch jeden Abend live auf der Bühne und
ja.
Leute lieben das. Also das ist ja, Parodie ist für Lalilu auch insgesamt ein Riesending. Also es ist eine ganz wichtigen Punkte. Also wir machen ja auch Sänger nach, ne, und singen Songs ja. nach und parodieren auch Genres. Wir haben auch sowas mal gemacht wie so gregorianische Gesänge, die wir dann nachmachen und wo wir dann ja. Witze drüber gelegt haben. Da haben die Mönche, haben sich dann sieben Tage, sieben Mönche hieß das damals, dann haben die sich halt aber im Stile der Gregorianik dann so flache Witze erzählt, ne? So, oder Heavy Metal zum Thema Achtsamkeit, ne? Also du nimmst ein Genre wie Heavy Metal oder Doom Metal hieß das damals, so ein ganz spezielles und legst dann einen ganz anderen Text drunter, der gar nicht damit scheinbar zu tun hat, ne? Und parodierst das Genre an sich, ne? Also das, da haben wir immer, oder eben auch Jan macht ja auch total cool Herbert Grönemeyer nach oder Julio Iglesias oder Udo Lindenberg und solche. Das heißt, also Songs nachzusingen, haben wir immer schon so große Medleys drin gehabt, wo wir dann alle auch parodiert, auch Tanda parodiert, super Shakira und solche Leute, ja.
Ja.
Taylor Swift ist auch in der neuen Show drin und so.
Ja, mega. Das ne? ist ja quasi ein Muss bei solchen Sachen, ne? Im Moment. Ja. Ne?
Also wobei ich bei unserem Publikum zum Teil immer noch das Gefühl habe, dass die kaum kennen. Ne? Also bei Taylor Swift ist ja das größte, die erfolgreichste Musikerin aller Zeiten, erfolgreicher als Elvis und Dieter Bohlen zusammengenommen, so ungefähr. Ja. Dann fragt man, kennt jemand einen Song? Das ist oft schwer, ne?
Ich finde es total spannend, was du mit dem Publikum ansprichst, weil ich glaube, wir haben ähnliches Publikum. Das ist ja nun mal in der Kleinkunst, jetzt seid ihr schon ein bisschen größer, in größeren Locations unterwegs als ich, nicht nur ein bisschen, ihr seid ja in größeren Locations unterwegs. Aber es ist tatsächlich so, ich habe im Moment ein Schlagerset drin und gehe so auf, ich analysiere einige Schlager auf sehr amüsante Art und Weise. Ich habe da den lieben Roland Kaiser ein bisschen auf dem Korn und auch andere. Da gehen die total mit, aber dann habe ich auch ein paar zum Thema KI drin, das erkläre ich zwar, aber das ist dann wieder manchmal interessant, die Reaktion, wobei ich da auch schon gehört habe, naja, wir müssen uns ja damit auseinandersetzen. Weil das Zielpublikum einfach, es ist so bei euch auch, dass die einfach, die jungen Leute gehen noch nicht so in unsere Genres, oder?
Ja, genau, die gehen ins Popkonzert, ne, und sparen und geben dann auch sehr viel Geld aus für einzelne große Acts. Muss es aber auf jeden Fall fernsehbekannt sein. Ne? Das ist sowas wie Thorsten Sträter oder solche Comedians, die du wirklich aus dem Fernsehen kennst, da gehen auch sehr viele junge Leute hin. Und Kleinkunst, Kabarett, Kleinkunst, klar, ist klassisches, auch Konzerte insgesamt, so Kulturvereine. Ja. Und so, da gehen letztendlich etwas ältere, also wir haben bei alles, wir haben auch jüngere Leute, wir haben auch jüngere Fans tatsächlich, immer verwunderlich, auch jetzt sogar mehr geworden in letzter Zeit, wo auch jüngere Leute dann so kommen, aber so das Publikum, die Rentner, sage ich mal, oder Älteren, die haben halt Zeit und Geld, ja? Und die haben auch die Bildung oft und so, was man so ein bisschen bei Lalilu braucht. Deswegen würde ich auch einen Teufel tun, die irgendwie zu vergrätzen oder so, ne? Das ist ein ganz wichtiges Publikum für uns. Aber natürlich freuen wir uns auch über junge Leute dabei, ne? Und was wir jetzt sehr viel auch haben, gerade jetzt auch zum 30-Jahre-Programm, kommt das immer mehr, da kommen die Leute nachher zu unserem CD-Stand. Wir stehen ja immer nachher. Das
gehört bei uns ganz
total dazu. Finde ich auch super wichtig von Anfang an. Dann kriegst du direktes Feedback nach jeder Show.
Total.
So Mädels, mittlerweile so irgendwie Anfang 30, ne? Mhm. Sehr attraktive und erfolgreiche Doktor der Biologie und sonst was, ne? Und die sagen, also wir haben als 8-Jährige angefangen und wir haben alle eure CDs gehört. Also viele Songs haben wir von euch kennengelernt und wir dachten, wenn wir den Song dann gehört haben, das ist doch der Lalilu-Song, der muss einen ganz anderen Text eigentlich. Also die haben das so rum kennengelernt, ne? Und sind mit Lalilu so mitgewachsen, ne?
Genau, weil ihr macht es ja auch so, um da kurz reinzugrätschen, ihr macht es ja auch so, ihr nehmt auch Songs und schreibt da Texte drauf. Also bekannte Songs, schreibt Texte drauf. Ja,
sehr viel, genau.
Genau, das macht ihr sehr viel. Und jetzt hast du gerade CDs gesagt. CD ist ja auch so eine Sache. Ihr habt noch CDs. Werden die noch gekauft? Kauft die Zielgruppe noch CDs?
Ja, wir diskutieren da jetzt schon mittlerweile auch schon fast seit 10 Jahren über dieses Thema, weil ja eigentlich längst das Streaming und viele kommen jetzt nachher, aber wir haben immer noch CDs und wir verkaufen immer noch CDs, weil wir denken, die Leute wollen gerne irgendwas mitnehmen. Ne? Und du kannst denen keinen Stick in die Hand geben.
Nee.
So, das geht nicht. Ne? Und deswegen haben wir auch ganz lange mit dem Streaming, sind wir da sehr zurückhaltend gewesen, weil da verdienst du ja wirklich gar nichts.
Null.
Andererseits kannst du ja, du kannst dich nicht völlig davor verschließen vor dem Streaming, ne? Und deswegen haben wir jetzt mal einzelne CDs, zwei, glaube ich, jetzt zum Streamen freigegeben, dass wenn man das reingibt, dass da irgendwas kommt von uns. Ja. Aber so dieses, noch eine CD nimmt, wir verkaufen die echt günstig für 10 Euro und das ist mehr wie so eine Autogrammkarte. Ja. Die Leute nehmen was mit, ne? Und wir produzieren die jetzt auch nicht so überaufwendig für Zehntausende von Euro in Studios und so. Das ist ja sowieso alles viel weniger geworden. Ne? Früher, da gingst du ins Tonstudio für viele Tage. Ne? Mittlerweile nimmst du alles selbst auf. Ne?
Ja, krass,
und auch viel live und so. Ja, die Technik, man hat das alles zu Hause. Ne?
Ja, das Thema hatten wir ja eben im Vorfeld ganz kurz, ne, dass ich gesagt habe, mein Verlag hat jetzt auch gesagt, ich soll das zweite Hörbuch einfach selber aufnehmen und dann kümmern die sich um den Rest. Fürs erste Hörbuch, zu meinem ersten Buch bin ich noch ins Tonstudio zu einem Kollegen gegangen und habe da wirklich zwei Vormittage aufgenommen.
Top-Mikrofone, alles, Tools, man kann das alles selber. Frank ist da von uns, war jetzt da sehr fit, der hat das alles auf dem Computer, diese ganzen Tools und Plugins und so. Und der mischt das dann, ne? Wir geben das höchstens zum Mastering nochmal raus, dass jemand anders das nochmal mastert. Aber ansonsten, dann wird das gepresst, das ist alles relativ günstig geworden. Das heißt, es ist auch nicht so eine hohe Investition und ist mehr so ein Fan-Tool tatsächlich auch, dass wir da stehen und da noch ein paar CDs verkaufen, ne, und mit den Leuten da
in Kontakt zu bleiben.
Ja.
Und jetzt seid ihr ja schon sehr lange, wie du eben schon gesagt hast, unterwegs. Und jetzt, wir wollen ja ein bisschen Tacheles reden in dem Podcast. Ist es immer alles Friede, Freude, Eierkuchen? Oder gab es da auch schon mal Momente? Das sind eigentlich zwei Fragen in einer wieder. Also das eine ist das Menschliche. Bleiben wir erstmal bei dem Menschlichen. Ist es immer Friede, Freude, Eierkuchen? Oder sagt ihr auch mal, boah, du gehst mir sowas von auf den Sack, kannst du in einem anderen Auto zum Auftritt fahren? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, also total. Also,
ist ja wie eine Familie, oder?
Ich glaube, dass es auch diese Leistung schon, dass wir allein schon so lange zusammengeblieben sind. Also, das ist wirklich eine mehr, dass man denkt, man ist über 30 Jahre einfach nur als beste Freunde zusammen und auch wenn man so viel miteinander zu tun hat. Ne? Also, das ist harte Arbeit. Wie auch letztendlich in der Familie oder Ehe ist es auch, heißt es ja immer, es ist auch Arbeit, ne?
Und total.
Auch. Wir machen aber zum Beispiel Supervision auch schon immer.
Ah, ne, toll, schon von Anfang das ist ja an, toll. Ja. Ne?
Also ja jetzt regelmäßig, nicht so jede Woche oder so, aber so ein paar Mal im Jahr, dreimal im Jahr. Gab auch mal Zeiten, wo es noch viel häufiger war. So, und dann kannst du dort Sachen auch dem anderen mal sagen. Wir haben auch eine Kritikkultur entwickelt. Es gibt so ein Buch, das liegt immer hinter der Bühne.
Ja.
Mal sehr schwer zu sagen, wenn einem was auf der Bühne, wenn du das ganz oft aufführst, ne?
Ja.
50, 100, 200 Mal die gleiche Show.
Wahnsinn.
Und dann beginnt einer bei ab Show 43 irgendwas zu verändern im Timing, ne? Oder singt irgendwie anders und dann kannst du, wann findest du den Punkt, wo du das sagst? Dann haben wir das also immer, wenn einem was aufgefallen ist, in dem Buch aufgeschrieben, direkt, dass man es auch nicht vergisst, während der Show oder nachher. Und am nächsten Tag beim Soundcheck gab es immer so 15 Minuten, wenn der Sound stand, so dann nimmt man das Buch und was wurde da eingestanden, dann hat so einen Raum, wo du dann die Kritik auch üben konntest, ohne dass du in der Garderobe so ankommen musst. Übrigens, was du da machst, das finde ich jetzt nicht so gut. Was? Das finde ich aber ganz toll. Und das ist dann immer so ein bisschen unangenehm. Kritik üben ist schwierig.
Ja.
Das kennt jeder, denke ich. Also auch von anderen, von der Arbeitsstelle oder so. Wenn du dem anderen Kritik üben willst, fällt mir auch immer noch schwer. Ne? Also das muss man sagen. Ne? Aber es ist notwendig. Weil dann nur so verbesserst du dich und wenn du es nicht reinfrisst, dann wird es natürlich eher schlechter da.
Ja, zumal ihr ihr seid zu fünft unterwegs, oder?
Also Techniker,
genau, ihr habt noch einen Techniker dabei, der gehört ja auch immer zur Crew, das muss man auch immer sagen. Ich versuche auch nie zu vergessen, mich bei den Technikern zu bedanken, weil ohne die wären wir natürlich nichts auf der Bühne. Und ihr habt aber jetzt keinen Tourmanager oder so dabei, der auch mal für gerade oder glattziehen sorgen müsst, könnte, sondern ihr seid ja in der Eigenverantwortung komplett da unterwegs.
Total. Und das wissen auch alle vier und fünf. Und wir sind sehr stark voneinander abhängig, dass wir müssen zusammenbleiben. Und das ist sehr gut auch.
Ja.
Also, dass es eigentlich keinen richtigen Plan B gibt für irgendjemanden. Und dadurch gibt sich jeder dann am Ende doch nochmal die Mühe und also bei uns ist auch, wie gesagt, schlechte, dicke Luft auch mal und man ist sehr manchmal auch sehr genervt voneinander, völlig klar. Und deswegen machen wir zum Beispiel auch keine Urlaube privat miteinander. Das gibt ja andere Bands auch, die dann auch noch privat ständig auch noch in Urlaub miteinander fahren. Ne?
Das aber so Familienfeiern oder sowas, da seid ihr schon wahrscheinlich eingeladen. Also, ich meine jetzt Geburtstage von jetzt nicht von deiner jetzt Frau oder so, aber.
Ja, aber wenn jetzt ein großes Fest oder zu meiner Hochzeit oder so, da sind natürlich die Kollegen dann eingeladen gewesen.
Ja.
Bei solchen großen Acts. Ne? Aber ansonsten trennen wir das, weil wir verbringen so viel Zeit miteinander, dass das dann auch okay ist. Ne? Aber es ist eine Herausforderung, aber bisher hat das immer gut funktioniert. Man kennt sich dann auch schon echt gut. Ne? Und du weißt dann schon sehr genau, wenn derjenige jetzt so reagiert, gerade Jan und ich meine, wir sind seit 30 Jahren fast verheiratet. Das sind ja sehr unterschiedlich auch vom Charakter eigentlich. Aber dann spürt man schon, jetzt ist der gerade eher ein bisschen genervt. Der zeigt das dann auf diese Weise und ich weiß, was das dann bedeutet und was er vielleicht dann da braucht oder nicht braucht, was man dann anspricht oder dann auch nicht anspricht. Und so, und das ist, glaube ich, auch tatsächlich wichtig.
Das heißt, du kennst Jan fast länger als deine Frau wahrscheinlich.
Ja, oder? Definitiv kenne ich. Ja. Meine Frau kenne ich jetzt seit 22 Jahren.
Ja, genau, aber, Wahnsinn. Und jetzt, wir sind ja noch im Tacheles-Modus. Apropos deine Frau, du hast ja auch Familie. Du hast deine zwei Töchter auch eben schon erwähnt. Wie ist es für dich, dass du so viel auf Tour bist? Gibt es da auch eine Pause? Macht ihr in den Ferien Pause, dass ihr auch mal in Urlaub fahren könnt? Oder weil wenn man also das so beobachtet, seid ihr ja ständig wirklich unterwegs. Aber die Familie ist ja trotzdem da. Die Kinder wachsen ja weiter.
Das stimmt. Und das, also es gibt bei uns bestimmte Regeln, sowas wie, also ein Vetorecht zum Beispiel, bei Silvester zum Beispiel, da kannst du ja viel Geld verdienen, weil wenn du auf der anderen Seite des Tresen stehst, dann, weil die Leute müssen sehr viel bezahlen an Silvester und wenn du dann auf der anderen Seite bist, dann hast du eine höhere Gage. Ne? Und
absolut.
Das ist immer so eine Abwägungssache, willst du Silvester aber auch mit deiner Familie verbringen? Oder willst du den nutzen, diesen Vorteil? Und wenn einer sagt, nee, Veto, dann gibt es da keine Mehrheitsentscheidung, sondern dann wird kein Silvester nicht gesungen. So, jetzt machen wir es faktisch immer so alle 2 Jahre. Ein Jahr feiern, ein Jahr arbeiten. Urlaube werden festgelegt, meistens immer an den Schulferien orientiert, also für die Eltern bei uns. Das war ja von Anfang an schon Eltern. Sören hatte ja schon Frühkinder. Da ist es natürlich für die, die keine Kinder haben, viel teurer in Urlaub zu fahren, aber das ist zum Beispiel, da haben wir immer gesagt, Sommerferien machen wir meistens 5 Wochen frei und das ist auch fest, das ist definitiv, da kommt dann nicht auch plötzlich noch ein Auftritt dazwischen, das ist fest. Ne? Genauso, dass wir über die Weihnachtstage und so keine Auftritte machen oder dass wir Märzferien oder im Herbst immer 10 Tage machen, eine Woche, das machen wir zum Beispiel immer. Ne?
Das ist ja super, weil das sind ja oft, also ich spiele ja jetzt auch viel in Touristenorten im Moment und das sind ja aber trotzdem oft die Phasen, wo die natürlich kommen und sagen, ah, es wäre schon toll, wenn ihr jetzt was
macht. Genau. Und wenn du selbstständig bist, ist natürlich jede Auftrittsanfrage, denkst du drüber nach und denkst, kann ich es nicht doch möglich machen. Wir machen immer 120 pro Jahr, deswegen da gibt es auch so eine Grenze, mehr machen wir nicht, aber die machen wir natürlich, ne? Und die müssen wir auch machen, ne? Weil wenn man auch zu viert ist, muss man natürlich auch mehr Umsätze machen, weil das teilt sich natürlich auch durch 4 plus Techniker. Ne?
Also absolut. Das,
deswegen brauchen wir auch mehr Publikum. Bei uns für Solo-Kabarettisten und so, da reichen ja dann auch 60, 80 Zuschauer am Abend. Das geht ja auch auskömmlich, aber wir brauchen eigentlich 200 plus, müssen eigentlich eher 300 Zuschauer im Schnitt haben, damit sich das dann auch lohnt für uns. Ne? So, und dann gibt's sowas wie zum Beispiel die Geburtstage der Kinder. Ne, ja. Die sind blockiert im Termin.
Absolut.
Und dann muss der Agent darum herum buchen. Das ist zum Beispiel wichtig. So. Aber grundsätzlich, die Wochenenden zum Beispiel, ist man halt meistens unterwegs. Ne, und da treffen sich halt sonst die Familien. Da ist man eingeladen. Und da muss ich leider oft sagen, tja, kann ich leider nicht.
Bin ich da.
Und da ist dann meine Frau immer alleine auf dieser Party. Und für die ist das schon doof. Ne? Das muss man einfach sagen. Oder wenn meine Tochter letztes Jahr dann Abtanzball hatte von der Tanzschule und so, dann wird das zu kurzfristig festgelegt. Also wenn man das früh weiß, kann man das wiederum schon früh blockieren. Ne? Aber dann brauche ich den Termin eigentlich schon 1,5, 2 Jahre vorher. Dann
also den Abiball deiner Tochter, den musst du auf jeden Fall frei halten. Ne?
Das, ne? Es ist lustig, genau vor einem Monat oder vor 3 Wochen haben meine Frau und ich zusammengesessen und dann sagte ich, unser Agent möchte gerne die Urlaubstage für 2027 gerne festlegen. Ja. Und dann sagte sie, Mensch, 2027 macht doch Pauline unsere große Abitur, ne? frag doch mal nach, ob das da immer so mit den Ferien kombiniert an einem bestimmten Tag da die Abi-Entlassung ist. Ne? Und dann habe ich den tatsächlich angeschrieben und er hat gesagt, ja, das ist immer der Donnerstag vor den Ferien, an dem und dem Donnerstag ist die Abi-Entlassung. Dann konnte ich den jetzt zum Glück noch blockieren. Dann weiß ja, ich schon immerhin, ich bin bei der Abi-Entlassung meiner Tochter dabei. Aber meistens kommen diese Sachen immer später, ne? Sowas.
Ja.
So, und dann ist es schwierig, weil wenn du einen Vertrag hast, kannst du da auch nicht wieder raus.
Du hast es eben schon gesagt, ihr habt ja einen Agenten. Ihr fahrt, also wir haben eben schon gesagt, Techniker, ihr zu viert, ihr fahrt auch noch selber mit einem Bus, so mit eurem Equipment-Bus, ne? Das heißt, ihr macht auch die Fahrten selber. Das ist ja auch wirklich auch immer ein Ritt. Ihr seid ja wirklich überall unterwegs. Es wird natürlich versucht, vom Agenten auch eine Tour zu planen, die Sinn macht. Jetzt habt ihr einen Agenten, der sich um euch kümmert, der muss auch bezahlt werden. Das darf man auch nicht vergessen bei den 5 Leuten, die da vor Ort sind, plus Agent natürlich und Marketing und so weiter. Gab es denn mal einen Moment, wo ihr gesagt habt, wir hauen jetzt in den Sack, das macht jetzt keinen Sinn mehr, wir haben keinen Bock mehr, wir wissen nicht, wo es hingeht, der Agent war verzweifelt oder was auch immer. Bei 30 Jahren, gab es da was, wo ihr kurz davor wart zu sagen,
nee. Gut, es gab eine große Phase, das war die Corona-Zeit.
Ja, klar.
Und da waren wir natürlich auch in unserer Existenz bedroht, ne, muss man sagen.
Komplett,
also wie alle Künstler. Und wenn du dann weißt, du hast im nächsten Jahr keinen einzigen Auftritt oder du weißt nicht, wann du wieder auftreten darfst. Ja. Ne? Da haben wir ein bisschen Glück gehabt in der Stelle. Wir hatten irgendwie ein gutes Polster angespart, weil wir für ein neues Programm und so gespart hatten. Und dadurch, dann gab es ja auch Hilfen. Und dann hatten wir auch noch so einen Podcast gemacht.
Für das Hamburger Abendblatt sogar, ne?
Ja, also wir haben dann auch für das Abendblatt haben wir so ein Online-Konzert gemacht, ja. Aber wir haben dann so ein Katzen im Hals, hieß das, war so ein täglicher Videopodcast, den wir gemacht haben. Spontan, in dem Moment, wo die erste Absage kam, haben wir gesagt, dann müssen wir jetzt irgendwas machen und haben jeden Tag einen Song gemacht.
Ich erinnere mich, ja.
Und
genau.
Das haben die Leute total gutiert. Da haben wir sehr viele Klicks gehabt und da haben die Leute auch gespendet. Daraufhin haben wir dann Online-Konzerte gegeben.
Ja,
und die auch mit Bezahlschranke waren und so. Also so gesehen
In
der Corona-Zeit irgendwie mit Kreativität auf die Krise konnten wir da zum Glück reagieren, weil alle das auch gleich gesehen haben. Man hätte sich ja dann auch so beleidigt zurückziehen können, so unmöglich und so weiter. Nee, da waren wir super dabei. Das hat uns also da auch tatsächlich... War auch ein Ausleseprozess, muss man sagen. Denn viele Gruppen haben Corona nicht überlebt. Es sind jetzt viel weniger auf dem Markt.
Ja,
gerade im A Cappella-Bereich sind wir da etwas gesund geschrumpft, einige, die Szene.
Krass.
Und das war die größte Krise, würde ich sagen. Es gab auch eine inhaltliche Krise, das war 2005, 2006 irgendwie. Da haben wir so ein Programm gemacht, was anders war als die Programme, die wir immer machen.
Ja.
Das war nämlich zwar so ein Theaterstück, was wir gemacht haben, so eine A Cappella-Oper.
Ja.
Mit so einer eigenen Handlung, wo wir plötzlich so in Rollen waren.
Ja.
Und da hatten wir einen großen Streit, auch Supervision vorweg, weil mir gefiel das überhaupt nicht, das Thema. Ich fand das ganz furchtbar und dann wurde ich dabei überstimmt und dann haben wir das gemacht und wir merkten, es funktioniert überhaupt nicht auf der Bühne und die Leute haben das hat nicht richtig funktioniert. Und das war das einzige Mal, wo ich das Gefühl habe, so wenn ich auf der Bühne stehe und merke, das, was wir machen, das funktioniert nicht richtig, dann hätte ich da auch keinen Bock da. Also der Erfolg, der ist sehr wichtig bei uns. Also der schweißt uns zusammen. Wenn man den nicht hat, dann das ist entscheidend tatsächlich.
Weil man ja auch einfach sagen muss, ich weiß nicht, wie eure Beobachtungen sind, aber es ist ja auch einfach, die Reaktionen der Leute sind ja von Ort zu Ort teilweise auch verschieden. Du hast einen Gag, der zündet immer und dann kommst du an einen Ort und denkst, warum lacht denn jetzt niemand?
Ja. Genau.
Und das ist ja auch eine Herausforderung, da durchzugehen. Zumindest empfinde ich das immer wieder so.
Ja.
Und auch diese Eigen- und Fremdwahrnehmung. Wir haben jetzt gerade wo gespielt, da waren die Leute komplett on fire. Da sagten vorher die Veranstalter noch, erwartet nicht zu viel. Und dann waren die total on fire. Und am nächsten Morgen waren wir wo, da hatte ich das Gefühl, die waren total verhalten. Meine Mutter war aber zufälligerweise da und die haben da Urlaub gemacht in der Nähe und die sind doch total mitgegangen.
Ja.
Und das
die können es natürlich nicht vergleichen, ne?
Nee.
Also man selber kann es ja anders vergleichen, weil man Abend für Abend erlebt. Die Leute sehen ja nur diesen Abend, deswegen ist das auch schon immer ein bisschen anders. Und klar, als Solo wenn du da alleine stehst, ist es natürlich auch nochmal härter, stelle ich mir hart vor. Ne? Wir haben ja immer noch die Gruppe, die schützt dich auch. Ne? Wenn einer mal nicht so gut draufkommt, einer kommt vielleicht mal nicht ganz so gut an an dem Abend, gefühlt.
Gefühlt.
Nehmen die Leute wahrscheinlich gar nicht. Und, genau. Oder ist nicht so gut drauf, dann können die anderen dich mitziehen und umgekehrt. Ne? Und die Musik, wir haben auch jetzt immer stärker auch so musikalische Teile im Programm, wo nur die Musik spricht.
Ja.
Das heißt, wenn du nicht nur auf den Gag zielst, ne, und das ist auch gefährlich. Wenn du nur die Anzahl der Lacher zählst, dann kann der Abend auch flach werden. Also es muss beides haben, ne, die Tiefe und die Lacher. Ne? Also und
das finde ich total interessant, dass du sagst.
Mhm. Ja, also wir haben jetzt auch jetzt im letzten Jahr mit einem neuen Regisseur zusammengearbeitet. Der geht immer so auch auf dieses bisschen, diese genuinen Momente. Das ist so ein Moment, so ein Thema, wo wir sehr drüber nachdenken. Also mehr Authentizität reinzubringen, weniger immer nur den Text runterspulen, sondern auch versuchen, mehr zu improvisieren auf der Bühne, möglichst jeden Abend anders zu spielen. Und gerade in den Moderationen, und das ist gerade so ein Ding, wo wir extrem viel drüber diskutieren, weil wenn du einen sicheren Text hast mit genauem Timing, wo die Lacher genau kommen, versus eben improvisieren, spontan machen und so, und da geht natürlich auch mal so ein Satz ins Leere. Ne? Aber die improvisativen Momente, die dann irgendwie gut funktionieren, die sind nicht zu toppen. Wirklich, die sind die allergeilsten.
Und ich erinnere mich noch, Spaß,
ich muss noch, wenn man das kann, eine Sache, die mich total beeindruckt hat damals, auch in unserer Heimat, Harald Schmidt, der ist ja mal im Schützenhaus aufgetreten.
In Hankensbüttel.
In Hankensbüttel im Schützenhaus. Auch dieser besagte Reinhard Weißmann, den dein Podcast jetzt hier schon zum zweiten Mal vorkommt, der hatte den engagiert. Und dann, kurze Zeit später, ist der dann so richtig mit seiner Schmidt-Deinander-Show so richtig durch die Decke gegangen. Und dann stand dieses Engagement aber schon. Und dann ist er nicht in dem Theatersaal, damals ja noch im Otterzentrum, aufgetreten, sondern weil das war alles ausverkauft, dann ist er in den Schützensaal ausgewichen, hat doppelt so viele Plätze, 800 Plätze.
Wahnsinn.
Weil meine Eltern da sozusagen Abonnenten waren, hatten die zwei Karten, konnten nicht. Und dann bin ich da, als Zivildienstleister war ich damals, bin ich dann da hingefahren und habe mir das angeguckt. Ich war ein riesen Harald Schmidt-Fan. Und der hat sich da hingestellt vor diesen Saal, 800 Leute, und hat die ersten 20 Minuten einfach nur improvisiert mit den Leuten dort. Wirklich.
Interagiert,
Mit den Feuerwehrleuten, die da standen, hat sich Einzelne da aus dem Publikum angesprochen und so. Und so ein bisschen auch abfällig, aber gleichzeitig auf seine Art da über den Ort gesprochen. Ich habe am Boden gelegen und der ganze Saal. Und dann nach 20 Minuten begann sein eigentliches Programm.
Ja.
Und dann hatte ich das Gefühl, es war gleich viel schwächer fast. Also diese ersten 20 Minuten waren... Das war absolut Bombe. Also das war so stark. Also er ist natürlich auch der absolute Meister gewesen und immer noch. Aber die improvisativen Momente, also da versuchen wir immer mehr hinzukommen. Also der Regisseur sagt sogar, improvisiert jeden Abend, macht keine Moderation gleich, jeden Abend anders. Das finde ich ein bisschen zu viel, weil ich glaube auch, sichere Lacher geben dir auch die Sicherheit. Und dann kannst du dann aber trotzdem haben wir jeder von uns die Freiheit, immer auch in die Improvisation zu gehen. Und es auch okay ist, wenn dann mal einer ins Leere läuft. Oder auch mal zwei.
Damit muss man rechnen, ne? Ich bin ja meistens mit meinem Pianisten unterwegs, deswegen kann ich das auch nachvollziehen mit dem allein. Ich habe da gerade ganz viel drüber nachgedacht, weil ich jetzt gerade allein gespielt habe, letzte Woche in Celle, weil mein Pianist nicht konnte und dann mit Playbacks. Also ich singe ja nicht a cappella, ich singe ja dann mit Playbacks. Und es ist natürlich, das funktioniert, aber es ist schöner, wenn du zu zweit bist und es gibt mir auch das, was du eben beschrieben hast, natürlich ein ganz anderes Sicherheitsgefühl auf der Bühne. Also
du sprichst ihn ja wahrscheinlich auch an.
Natürlich.
Auch, gibt ja auch Dialoge wahrscheinlich.
Ja, so. Und auch die sind nicht geplant, wo die Leute hinterher immer denken, die sind geplant, die sind nicht geplant. Also natürlich gibt es Stellen, wo wir schon wissen, okay, da kann jetzt ein Dialog passieren. Aber auch
wenn du einen Ansprechpartner hast, das war ja auch bei diesem Harald Schmidt zum Beispiel mit Feuerstein, der hat ja zum Teil gar nicht geantwortet, aber dass du hast bei diesen Late-Light-Talkern fast immer einen, der da noch sitzt.
Ja.
Und oder die Band, dann Helmut Zerlett oder auch bei Stefan Raab, ist es ja auch die Band. Der spricht dann immer mal einen an. Du brauchst ihn, ne?
Du brauchst den. Und das lustigerweise, weil du es gerade sagst, ich stelle Markus, meinen Pianisten, ganz oft als meinen Herbert Feuerstein vor. Dass das mein Sidekick ist, weil das ist tatsächlich so. Und die Leute lieben ihn auch, wenn der da ist. Und mir, das stelle ich auch zunehmend fest, weil ich hatte mich beraten lassen, hatte erst überlegt, ob ich dieses Programm alleine mache, weil mich jemand beraten hat, gesagt, du brauchst was alleine, um ins Fernsehen zu kommen und so weiter. Und dann waren Markus und ich so viel unterwegs, dass ich gesagt habe, nee, ich will das gar nicht alleine machen. Wir spielen jetzt seit über 10 Jahren, fast 15 Jahren zusammen also nicht dieses Programm, sondern 5 Programme jetzt. Wir sind einfach super eingespielt. Und selbst wenn es der Moment ist, wenn ich mich umziehen gehe, ihr arbeitet ja auch mit Requisiten und Kostümteilen auch, dann ist es, da ist jemand anders. Und wenn es länger dauert, überbrückt er halt. Ne? Das ist einfach auch so eine Sicherheit, die da ist. Und ich weiß sehr gut. Und manchmal macht er auch einen Spruch, wo ich denke, Vorsicht, du zerstörst mir gleich fast meinen Gag, der jetzt kommen sollte. Aber dann finden die Leute das auch super, weil es eben genau, wie du sagst, diese Improvisation ist, ja.
Ja, und wenn der Gag gut funktioniert und dann willst du den am nächsten Tag reproduzieren, dann klappt es meistens schlechter. Und dann am dritten Tag, dachst du, aber der ging doch und dann drückst du drauf, dann wird es noch schlechter. Also deswegen, man muss auch mal Gags die an dem Abend gut funktioniert haben. Gibt natürlich auch andere, die hat man gefunden und die bleiben dann die ganze Zeit erhalten.
Genau.
Die sind auch super. Also ich würde da gar nicht schwarz-weiß sehen, sondern alles gehört dazu.
Genau, und ich finde auch, du hast noch was ganz Schönes gesagt, weil da bin ich auch immer wieder am Gucken, dieses, es muss nicht immer nur der Gag sein, sondern es dürfen auch die nachdenklichen Momente sein oder die Musik spricht für sich. Ne, es ist ja auch, ich mache musikalische Comedy, aber bei mir geht's ja auch nicht nur um einen Gag nach dem anderen. Ich mache halt kein Stand-up und das ist auch nochmal der Unterschied. Die Stand-Upper, die stehen da ja mit einem Mikro und haben gar keine Kostüme und nichts und hauen eins nach dem anderen raus. Und die Programme sind einfach anders gebaut. Jetzt seid ihr 30 Jahre unterwegs. Ihr seid wahnsinnig erfolgreich unterwegs, wie wir festgestellt haben. Jetzt kommen wir langsam schon heute zum Ende unseres Podcasts. Wir quatschen so vor uns hin. Aber gibt es irgendwas, wo du sagst, den Traum habe ich noch. Das möchte ich noch erleben. Auch mit Lalilu, das ist ein Ort, an dem ich unbedingt noch mal spielen möchte. Ich meine, in der Elfi warte jetzt schon. Gibt's was, wo du sagst?
Wir waren ja in der Elfi im kleinen Saal. Also
aber trotzdem. Der Elfi,
das ist definitiv ein Traum. Ne? Es ist vielleicht auch ein Traum, mal im Ausland aufzutreten. Das machen wir zum Beispiel fast überhaupt nicht, ne? Weil wir natürlich sehr deutschsprachig sind. Ne? Das wären natürlich tolle Sachen, also größere Sachen, klar. Das wäre ein Traum, aber ich bin an sich bin ich so glücklich schon, wie das läuft. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es noch größer wird, ne? Und wir noch mehr dann quasi auch da, ja, also insgesamt die Größe, dass man vielleicht ein bisschen weniger spielen muss, ne? Das wäre zum Beispiel auch ein Traum, ne? Also wir lieben natürlich auch die kleinen Auftrittsorte, ne? Deswegen ist es so ein bisschen, das gehört auch dazu. Weil im Großen zu spielen, spielst du ganz anders als im Kleinen. Im Kleinen bist du dichter, groß musst du viel mehr warten und so, ist ein bisschen unpersönlicher. Und da dann so dieses Persönliche hinzukriegen, das ist nochmal so eine eigene Herausforderung. Aber so diesen einen Traum muss ich nachdenken, ist schwer. Habe ich eigentlich. Ich bin vielleicht auch ein bisschen zu zufrieden, so manchmal in meinem
Schön, Leben. Aber das ist ja auch
ich
schön.
Ich finde das herrlich, ne? Weil ich bin an sich so mit dem, wie es läuft, eigentlich ganz zufrieden. Ja.
Ach, schön. Ich finde, das ist ein schöner Abschluss, lieber Tobi. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Also Leute, geht raus, schaut euch Lalilu an und guckt mal nach Tobis Parodien. Das lohnt sich auf jeden Fall. Da findet ihr einige im Netz. Es gibt auch noch Auftritte von Lalilu. Ihr wart auch in Fernsehshows und so weiter. Das heißt, das findet man alles. Streamt das, was zu streamen ist, auf Spotify und Co. Hört euch das mal an. Da geht's gar nicht um die Cent, sondern da geht's um die guten Momente, die ihr erlebt, um euch dann im nächsten Punkt eine Karte zu kaufen für eins der tollen Konzerte. Wir verlinken natürlich die Homepage lalilu.com ist, glaube ich, ne? In den Shownotes.
Nee, de.
Entschuldigung. lalilu.de, wie gesagt, wir verlinken das ja. Übrigens, kleiner Sidekick noch, ich singe fast jeden Abend immer noch meiner Tochter Lalilu vor. Natürlich.
Das ist ein Klassiker, ne?
Das ist ein Klassiker und von daher denke ich da fast jeden Abend an euch. In diesem Sinne, lieber Tobi, gibt's noch was du zum Abschluss den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich freue mich sehr, dass ich hier bei deinem Podcast dabei war. Ich finde es toll, was du machst hier und Ich würde mich, ja klar, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr vor allen Dingen in unsere Show kommt, weil das ist, Lalilu ist ein Live-Ding, ne? Ja. Und da sind wir, glaube ich, am allerstärksten und da entsteht das Phänomen, Lalilu lässt sich da am besten sehen, besser als im Internet, das ist alles cool, aber live ist was anderes und ja, das ist, da würde ich mich freuen, wenn ihr mal bei uns vorbeischaut.
Super. Also geht und erlebt Lalilu live. In diesem Sinne, habt eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Danke dir, Tobi, von Herzen. Grüß die anderen von mir. Und ihr da draußen, wenn es euch gefallen hat, natürlich erzählt's weiter und denkt bei allem daran, was ihr tut. Perfekt muss nicht sein. Echt ist schöner. Tschüss. Ich hoffe, die heutige Folge von Tacheles meets Rampenlicht hat dir gefallen. Dann hinterlass mir gerne eine Bewertung oder schreib mir auch einfach eine kurze Mail. Schalt wieder ein, wenn es wieder heißt Tacheles meets Rampenlicht und denk bei allem, was du tust, immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner.